Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute hören wir von Dr. Veronika Siegenkotten-Branca über ihren Einsatz für MSF in Sierra Leone. Sie ist eine erfahrene und sehr engagierte deutsche Ärztin, spezialisiert auf innere Medizin als auch Gynäkologie und Geburtshilfe, die schon 14 Einsätze für Ärzte ohne Grenzen in verschiedenen Ländern gemacht hat. In diesem Jahr war sie für 3 Monate in Sierra Leone, wo große Teile der Bevölkerung kaum Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung haben, vor allem auf dem Land, wo sie in einem Krankenhaus Schwangere und Mütter als auch deren Säuglinge behandelte. Sie erzählt uns über die gesundheitlichen Probleme im Land, in dem neben unzureichenden finanziellen Mitteln auch die Korruption ein großes Problem ist, als auch das niedrige Bildungsniveau der Bevölkerung. Dr. Veronika Siegenkotten-Branca. Wir haben uns ja schon mal gesprochen, denn du arbeitest öfters für MSF in verschiedenen Ländern als Ärztin. Erzähl uns doch mal etwas erstmal über dich und über dein Spezialgebiet und wie du das einsetzen kannst und wo du zuletzt dann warst.
Also, ich bin Fachärztin für Innere Medizin und außerdem für Gynäkologie und Geburtshilfe seit 2006. Und es war immer mein Wunsch, in den Ländern des globalen Südens zu arbeiten. Und so bin ich dann 2006 das erste Mal nach Westafrika gekommen. Also 2006 war ich das erste Mal in Liberia. Und in diesem Jahr habe ich meinen 14. Einsatz, glaube ich, gemacht mit MSF. Das steht ja für Médecins Sans Frontières und auf Deutsch heißt es Ärzte ohne Grenzen. Und das hat mich wieder nach Westafrika geführt und zwar diesmal in das Nachbarland Sierra Leone. Und als Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe bin ich in solchen Einsätzen eigentlich immer in der Geburtshilfe beschäftigt. Und Sierra Leone ist ein Land, in dem eben besonders viele Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt versterben. Und insofern war es da meine Aufgabe, im Grunde genommen die Qualitätssicherung für die Arbeit in der Geburtshilfe in einem Krankenhaus in so einer kleinen Stadt mitten im Land. Es ist ein kleines Land und aber die Wege sind oft schlecht. Deswegen kommt man nicht so schnell voran, wie man sich das in Deutschland oder in einem anderen industrialisierten Land vorstellt. Und es war jetzt auch nicht, in dieser kleinen Stadt war es jetzt nicht alles so völlig wie auf den Dörfern. Aber die Frauen, die zu uns kamen, die kamen eben häufig von den Dörfern aus anderen Gebieten, zu denen man schlecht Zugang hat.
Ich wollte erst nochmal unseren Hörern ein bisschen einen Eindruck geben davon, was Sierra Leone ist. Das ist also ein kleines Land und soweit ich das gesehen habe, ist das ja zusammengesetzt aus verschiedenen Völkern, wie so viele afrikanische Länder und hat auch an der Küste einen Streifen, geht dann landeinwärts und die Bevölkerung, wie das ja meistens so ist, die ist dichter an der Küste. Freetown ist die Hauptstadt, nicht wahr? Ja, als genau. Dann im Landesinneren und die gesundheitlichen Probleme und Versorgung mit allem ist wahrscheinlich im Landesinneren dann halt nicht so gut wie am Küstengebiet, nicht wahr?
Ganz genau. Also die Geschichte des Landes ist ja so, dass Freetown heißt ja deswegen so, weil die Nachkommen von entlassenen Sklaven aus den USA zurückgekehrt sind nach Westafrika. Und du hast ja schon gesagt, mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, auch das spielt eine Rolle bei der Gesundheitsversorgung. Die Nachkommen der Sklaven leben eben an der Küste und in Freetown. Und andere afrikanische, also Ethnien, leben im Landesinneren. Da, wo ich war, wird hauptsächlich Timni gesprochen. Jetzt habe ich vergessen, wie die andere wichtigste Sprache heißt. Aber das stimmt. Also je weiter man ins Landesinnere kommt und je weiter man auf die Dörfer kommt, umso schlechter ist die gesundheitliche Versorgung. Und ich war sozusagen in so einem kleinen Regionalkrankenhaus, das dann eben die Frauen aus dieser kleinen Stadt, aber auch aus der Umgebung versorgen soll. Und da fängt eben schon das Problem an, wegen der Transportwege für die Frauen.
Ja, was sind die größten Probleme denn mit der Gesundheitsversorgung dort?
Also natürlich gibt es keine Krankenversicherung oder wenn überhaupt für Leute in der Hauptstadt. Es gibt angeblich Gesundheitsversorgung, also vor allem für Schwangere und Kinder unter 5 Jahren umsonst. Aber auch das stellt sich oft als Trugschluss heraus.
Ist das, weil die Regierung korrupt ist?
Ja, das Land ist 95% abhängig von äußerer Hilfe und die Korruption ist ein riesen Problem. Da kann ich gleich auch nochmal ein Beispiel zu erzählen, was mich auch sehr beschäftigt hat. Also das ist eigentlich eine Illusion mit der wirklich mit der Versorgung, die wirklich umsonst wäre. Und in vielen Ländern ist es aber so, dass die immer versuchen, Schwangere und alles, was mit Geburt zu tun hat und Kinder unter 5 Jahren umsonst zu versorgen, aber trotzdem können die Länder das nicht. Es ist jetzt so, dass da ein neuer Gesundheitsminister ist, der, glaube ich, auch in Amerika ausgebildet wurde, der jetzt versucht, das zu verbessern. Aber einmal, weil das Land so viel abhängig ist von außen und weil die Korruption so schlimm ist, bin ich nicht so sicher, wie das sich wirklich entwickelt. Aber natürlich, bei Ärzte ohne Grenzen geben wir immer die Behandlung ganz umsonst für alle Leute, die wir betreuen. Und in diesem Krankenhaus hatten wir jetzt eben die Maternity, also die Geburtshilfe, und die Kinderheilkunde. Also diese beiden Abteilungen haben wir mit Personal versorgt und mit Medikamenten. Und es ging ja darum, das, was die dort machen, also die Qualität zu verbessern, die auszubilden, ihnen zu helfen und natürlich die Patienten zu versorgen.
Ja, sicherlich ist die Ausbildung von anderen Gesundheitsmitarbeitern auch wichtig für MSF dann, denn das braucht ihr ja auch in diesen verschiedenen Ländern, dass da auch lokale Menschen sind, die vielleicht auch eher das Vertrauen der lokalen Bevölkerung haben, könnte ich mir so vorstellen.
Ja, das ist natürlich das eine, aber wir haben gar nicht so viele Leute. Bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten wir eigentlich immer so ungefähr im Verhältnis 1:10. Also ein internationaler Mitarbeiter steht ungefähr 10 nationalen Mitarbeitern gegenüber. Und in dieser konkreten Situation sind halt viele von den einheimischen Mitarbeitern beim Staat beschäftigt. Und die kriegen dann auch irgendwelches Geld, nicht besonders viel. Dann gibt es solche, die kriegen von Ärzte ohne Grenzen wie so eine Art Zusatzlohn. Das nennen wir Incentive. Und dann gibt es solche, die nur von Ärzte ohne Grenzen bezahlt werden. Da blicke ich nicht durch alles durch, weil ich eben im medizinischen Bereich bin und nicht bei den Logistikern oder bei den Leuten, die das alles organisieren. Aber ich konnte eben beobachten, dass es auch Probleme mit sich bringt, wobei ich persönlich überhaupt nicht genau wusste, wer von den Frauen und Männern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, jetzt von wem das Geld kriegt. Mhm. Man konnte auf jeden Fall sehen, und das war schon ziemlich zu Anfang klar, die Leute, die beim Staat beschäftigt sind, die haben eben diesen Job, die sind froh, dass sie einen Job haben. Die sind oft, haben überhaupt kein Verantwortungsbewusstsein und machen einfach ihren Job. Und kommen und gehen, wann sie wollen, kriegen keine Sanktionen. Und wir von Ärzte ohne Grenzen, weil wir nicht offiziell deren Arbeitgeber sind, können dann auch nicht sagen, können die nicht feuern oder so oder können keine Sanktionen verhängen, sondern müssen eben versuchen, sie dazu zu gewinnen, mit uns zusammenzuarbeiten für ihre eigenen Mitmenschen, für ihre eigenen Mitbürger und Mitbürgerinnen.
Das ist aber interessant, dass Sie das gar nicht so zu interessieren scheint, dass Sie da auch wirklich Hilfe leisten. Oft ist es ja so, wenn die Leute total unterbezahlt werden, haben die halt auch nicht so eine Lust zu arbeiten. Vielleicht werden die einfach nicht genug dafür irgendwie entschädigt, wenn die vielleicht auch noch zu Hause eine Farm bearbeiten oder sowas. Passiert das auch?
Das könnte durchaus sein, das weiß ich aber nicht. Also darüber habe ich mit denen nicht gesprochen. Aber zum Beispiel die sogenannte Head Nurse, also sozusagen die Oberschwester oder auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen die Pflegedienstleitung, die hat das einfach auch toleriert. Ne? Da waren einige Schwestern, die kamen, wann sie wollten, zu spät oder gar nicht oder so, oder sagten dann, nee, sie können nicht kommen und so. Und es gab keine Sanktionen. Und so geht das eben nicht. In der Geburtshilfe, es war ja sehr viel zu tun und viele komplizierte Fälle. Und dann geht das eben nicht. Ne? Und wenn man einfach einen Job hat, hinter dem man gar nicht dahinter steht, dann merkt man das und schon gar nicht im Krankenhaus. Ne? Wenn ich in irgendeinem Büro arbeite, dann ist das auch nicht in Ordnung und dann stapeln sich die Akten. Aber im Krankenhaus hat das direkte Auswirkungen auf die Gesundheit der Frauen und der Kinder. Und
ja, vor allen Dingen bei Geburtshilfe auch. Da weiß man ja nicht, wann das Baby jetzt kommt.
Genau, und innerhalb von 5 Minuten können eben die schlimmsten Komplikationen entstehen. Ne? Und wenn man dann mit Frauen zusammenarbeitet, denen das quasi egal ist, dann ist es sehr, sehr anspruchsvoll für jemanden wie mich. Ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du da wenig geschlafen hast.
Ja, es gab ja auch einige, also so schlimm mit dem Schlafen war das jetzt nicht, weil meine Aufgabe war, so eine Art Supervisor zu sein. Es gab einen wirklichen Arzt, und dann gab es zwei, die waren, das nennt man Clinical Officers, die haben, sind gar nicht Medizin studiert, aber die haben schon so eine Ausbildung in Medizin, und diese beiden waren sehr motiviert. Mit denen konnte ich sehr gut zusammenarbeiten, aber die sind eben keine richtigen Ärzte. Und die haben mich dann angerufen, wenn es zu kompliziert wurde oder so. Aber die haben schon so 3 bis 4 Jahre Erfahrung, und die waren schon wirklich gut. Aber bei denen ist genau das gleiche Problem, ne, mit dem Bezahlen. Also man merkt auch da, dass es irgendwie ein Problem ist und dass die im Grunde genommen ausgenutzt werden, weil sie keine richtigen Ärzte sind. Und der richtige ausgebildete Arzt, ich glaube, das war ein Mensch, der war einfach irgendwie am falschen Platz. Der hat dann zwar immer gesagt, er würde das gut finden in der Geburtshilfe, aber er war aller Wahrscheinlichkeit nach vom Staat auf diese Stelle hingestellt. Und der hat aber für dieses Fachgebiet war der als Mensch, das war einfach nicht sein Ding. Ja, der war irgendwo anders in der Medizin besser aufgehoben. Das hat man gemerkt. Der kam dann auch, wann er wollte, und hat sich immer rausgeredet und so. Und deswegen habe ich manchmal nicht so gut geschlafen. Genug geschlafen, aber eigentlich immer gewartet, dass jetzt das Telefon mal klingelt, weil ich wusste, dass ja nicht alles so ablaufen kann. Aber wenn jetzt die Vereinbarung gewesen wäre, ich mache den ganz normalen Nachtdienst mit, wie alle anderen auch, dann hätte ich bestimmt kaum geschlafen, weil die mich dann immer und immer und immer angerufen hätten. Ne?
Sie hören im Gespräch am Donnerstagabend mit mir, Trudi Latour. Ich spreche mit Dr. Veronika Siebenkotten-Branka, die 3 Monate in diesem Jahr als Gynäkologin und Geburtshelferin in Sierra Leone gearbeitet hat.
Also wir haben ja das ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Vor allen Dingen für Mütter, für Schwangere und für die Babys ist es eine schwierige Situation in Sierra Leone wie in vielen der Entwicklungsländer. Woran liegt das denn? Also du sagtest was mit hoher Sterberate. Das ist die höchste Sterberate der Welt oder so in Sierra Leone für Kinder und Mütter?
Für Mütter. Also ich als Gynäkologin spreche ja über die mütterliche Mortalitätsrate. Das ist eine Zahl, die bedeutet, wie viele Frauen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt sterben pro 100.000 lebend geborene Kinder. Und in Sierra Leone ist diese Zahl ungefähr bei 1.000. Und es gibt
1000
nur,
von 100.000, also
ja,
eine
1.000.
von 100 stirbt.
Ja. Und in Deutschland ist es ungefähr 7. Und das beste Land auf der Welt hat, glaube ich, 2 oder 4. Ja, also die drei Länder, in denen das am schlimmsten ist, ist Sierra Leone und Tschad und Sudan. Aber auch in Afghanistan ist es über 800, in Haiti ist es immer noch über 500. Ne? Also es gibt Länder, in denen es wirklich sehr schlimm ist.
Und woran
Und
liegt das jetzt?
woran liegt das jetzt? Es liegt zum einen daran, dass zum Beispiel nur 16% der Frauen in den ländlichen Gebieten lesen und schreiben können. Und in der Schule lernt man eben mehr als nur die Technik des Lesens und Schreibens. Ne? Man lernt ja auch ein bisschen was über Biologie, oder man lernt, dass man zu Vorsorgeuntersuchungen geht, ne? Dass man überhaupt Zugang hat dazu, dass man das für sich in Anspruch nimmt, ins Gesundheitswesen zu gehen, dass man Transportmittel hat. Und dann liegt es natürlich daran, welche Krankheiten in der Schwangerschaft häufig auftreten. Und nicht nur in Sierra Leone, auch in anderen Ländern Afrikas ist, und natürlich auch in Deutschland und auch in anderen Ländern, es gibt eine Erkrankung, die heißt Präeklampsie und Eklampsie. Das ist eine Schwangerschaftskomplikation, die geht einher mit hohem Blutdruck, Eiweißausscheidung im Urin und Wassereinlagerung im Körper. Und afrikanische Menschen haben aus genetischen Gründen häufig eine Tendenz zu hohem Blutdruck. Das heißt, diese Frauen haben sowieso schon ein höheres Risiko. Und dann kommt dazu, wie sind sie ernährt, wie sind ihre sozialen Umstände. Und man weiß letztendlich nicht, nicht genug, immer noch nicht genug, woher das eigentlich kommt. Man kennt die Symptome und man kann das behandeln, aber man muss das rechtzeitig behandeln. Und wenn die Frauen eben nicht lesen und schreiben können, wenn sie nicht regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, aus verschiedensten Gründen, mangelnde Bildung, aber auch Aberglaube und so und Misstrauen dem Gesundheitswesen gegenüber, da muss man sich nicht wundern, wenn sie mit den Komplikationen letztendlich ins Krankenhaus kommen, die da sind, das Kind verstirbt im Mutterleib oder die Mutter entwickelt das Vollbild dieser Erkrankung, was dann schließlich damit endet, dass sie auch Krampfanfälle kriegt und sterben kann. Und wir haben sehr wohl mehrere Frauen gehabt in den 3 Monaten, in denen ich dort war, die daran gestorben sind.
Und dann müssen die also früher das eigentlich erkennen können. Und das können sie nur, wenn sie ein bisschen darüber schon mal gehört haben. Denn ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort irgendwo auf dem weiten Land eine Vorsorgeuntersuchungsstation gibt. Die müssen dann wahrscheinlich zum Krankenhaus dafür kommen, ne?
Das gibt es. Und Ärzte ohne Grenzen hat in einem Nachbarprojekt auch versorgt, so kleine Gesundheitszentren in der Umgebung, gerade weil wir uns darüber bewusst sind, und versuchen, die Frauen, die in diesen Health Centers arbeiten, auch zu begleiten und zu unterstützen mit Medikamenten und dass diese Art von Vorsorge eben konsequent durchgeführt wird. Aber dann ist das so, wann sind die geöffnet? Haben die die nötigen Medikamente? Haben die dann die Transportmittel, um die Frauen irgendwie in die nächste Stadt zu bringen, damit sie dann rechtzeitig behandelt werden? Was ist nachts, wenn das nachts passiert? Ich konnte einmal mitfahren in diese Health Centers und ich habe eine Frau gesehen, die hat mich extrem beeindruckt. Die hat gesagt, früher haben sie mit den Patienten, die dann da auch manchmal über Nacht bleiben, in einem Raum geschlafen und jetzt haben sie nach weiß ich nicht wie vielen Jahren letztendlich ein Schlafzimmer für sich selber. Diese Frau ist aber auch Mutter von mehreren Kindern. Die ist dann am Stück mehrere Wochen in diesem Health Center und dann geht sie nach Hause wieder zurück zu ihrer Familie. Und das war sicher eine Frau, die aus innerer Motivation sich sehr viel Wissen angeeignet hat. Aber auch da sind Hilfskräfte, die letztendlich auch zu wenig Bildung haben, von denen man nicht immer weiß, ob sie wirklich die Symptome rechtzeitig erkennen. Weil das ist ja, letztendlich hat es wie überall im Leben auch was damit zu tun. Nicht nur, kann man wirklich Blutdruck messen, machen Sie das wirklich richtig und erkennen Sie die Symptome und können Sie die richtigen Fragen stellen oder merkt man dann auch, Moment mal, mit dieser Frau stimmt irgendwas nicht, die muss ich jetzt trotz allem ins Krankenhaus schicken.
Ja, oder auch, welche Medikamente man den Frauen dann gibt, das ist ja auch so eine Wissenschaft für sich. Nicht umsonst studieren Ärzte ja 7, 8 Jahre, um all diese Sachen beurteilen zu können. Ne?
Oder wenn Sie den Frauen Medikamente geben und sagen, sie müssen in der Woche wiederkommen, kommen sie dann auch wieder.
Ne? Oder können die Frauen die Medikamente bezahlen? Ich meine, MSF, sagtest du eben, bezahlt dann die Medikamente, nehme ich an.
Ja, diese Schwestern in diesen Health Centers, die sagen, ja, die Health Centers, die von Ärzte ohne Grenzen mit Medikamenten versorgt werden, denen wir die Medikamente zur Verfügung stellen, die haben sie, die anderen haben sie nicht. Und dann sagt die Regierung, auch wenn sie ja vorgibt, sie geben die Behandlung umsonst, dann sagen sie, nee, wir haben gerade keine. Und dann kommt nichts an. Und dann sind die in diesen Health Centers und wollen die nötigen Medikamente geben, um den Blutdruck zu behandeln, aber sie haben nichts. Und man weiß, wo das eben verschwindet auf dem Weg dahin. Oder wer dann sagt oder warum die sagen, nee, wir haben kein Geld, um euch die Tabletten zu schicken.
Ja, das erklärt es ein bisschen, dass ich irgendwo auch vorher schon gelesen hatte, dass die Frauen manchmal auch dem Gesundheitssystem gar nicht trauen, dass die Angst haben, sich an das Gesundheitssystem zu wenden. Liegt es daran, weil sie halt nicht wissen, was da passiert? Oder was meinst du?
Ja, das ist das eine. Also je weniger Bildung man hat, umso skeptischer ist man. Aber ich glaube, in Sierra Leone kommen also auch für diese ganz schwierige Situation noch 2 Dinge zusammen. Zum einen, vor 6 Jahren ist die Ebola-Epidemie zu Ende gegangen. Es hat ja 2 Jahre lang das Land total in sehr große Schwierigkeiten gebracht. Und der Bürgerkrieg, der 20 Jahre zurückliegt. Und im Bürgerkrieg spielen dann solche Dinge eine Rolle. Sind die Mitarbeiter in Gesundheitszentren, sind die von der gleichen Ethnie? Oder muss, ne, irgendwie Sorgen haben. Also da spielen sich dann solche Probleme ab. Und mit Ebola, da war das ja so, wenn man sich mal vorstellt, man kann nicht lesen und schreiben, da kommt einer und sagt, du darfst deine Angehörigen nicht mehr anfassen, die Toten nicht mehr beerdigen, wie das immer so ist. Die ziehen sich diese weißen Anzüge an, um sich nicht anzustecken. Die nehmen die Toten mit und stecken die in Plastiksäcke und beerdigen die und sagen, das geht alles nicht. Oder sie sperren ganze Stadtviertel oder Dörfer ab und sagen, ihr dürft jetzt nirgendwo mehr hingehen. Das ist für Menschen, die das nicht verstehen können. Was ist eine Virusinfektion? Wie kann das sein, dass man so schwer krank werden kann, auch wenn man das überhaupt nicht sehen kann, dass mein Leben so beeinträchtigt ist? Sehr schwer zu verstehen, wenn man keine Bildung hat. Das ist sehr schwer.
Das ist ja sogar für Leute in den westlichen Ländern mit Covid schwierig zu verstehen, dass man da gewisse Maßnahmen einhalten soll.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich denke manchmal, wenn die Sterblichkeit von Covid so hoch wäre wie bei Ebola, dann würden die Menschen das sich besser daran halten. Also da sterben ja immer noch ungefähr 50% der Betroffenen. Aber damals, vor 5, 6 Jahren, hatte man eben weder eine Impfung für Ebola noch irgendwelche Medikamente. Inzwischen gibt es ja das zum Glück auch und man kann die Sterblichkeit senken. Aber diese Faktoren tragen sicher dazu bei, dass Misstrauen ist und Unkenntnis auch dem ganzen Gesundheitswesen gegenüber.
Und dann gibt es ja auch nicht nur Ebola, es gibt ja auch noch Polio und Malaria und wahrscheinlich TB und so, ne?
Ja, also Polio weiß ich nicht, wie schlimm das ist, aber Malaria ist auf jeden Fall schlimm und Schwangere sind auch besonders gefährdet, dass sie dass sie komplizierte Malaria entwickeln oder auch daran sterben. Und natürlich gibt es auch Tuberkulose, auch das haben wir gesehen.
Und wie ist das denn mit der Situation der Frauen in der Gesellschaft, also ihrer persönlichen Situation in der Familie und dem Mann gegenüber? Das sind ja viele Muslime, die dort leben. Da ist es ja oft so, dass die Frauen eine untergeordnete Rolle spielen. Also ich will jetzt hier keine Vorurteile haben, aber so hat man es normalerweise immer gehört. Spielt das eine Rolle?
Also das weiß ich nicht genau, wie das in Sierra Leone ist, in den muslimischen Familien. Aber ich habe schon erlebt, dass Frauen, ja, die sind, das Wichtigste ist, dass sie Kinder haben. Und wenn sie keine Kinder kriegen können, ist es, dann sind sie quasi, ja, Social Outcast. Also sie sind nicht Teil der Gesellschaft. Also das ist total wichtig. Dann kommt ja die Frage, wie viel Zugang und so haben sie zu Verhütungsmitteln? Wie gut verstehen sie das? Dass es nicht darum geht, keine Kinder mehr zu bekommen, sondern den Abstand zwischen den Kindern zu vergrößern. Aber was Muslime und Christen angeht, das war einfach eine ganz tolle Erfahrung, weil das ist überhaupt kein Problem. Also Muslime haben christliche Namen und umgekehrt. Also man kann das nicht immer an den Namen irgendwie ablesen, ob eine Frau oder eine Familie christlich ist oder muslimisch. Und das war überhaupt kein Problem. Und im OP zum Beispiel, wenn wir also Kaiserschnitt gemacht haben oder so, die beten immer, bevor man anfängt zu operieren, wenn es nicht jetzt gerade ein extremer Notfall ist. Und meistens der Operateur ist, der betet dann. Und meistens wird dann gesagt, jeder betet für sich. Und ein-, zweimal habe ich es erlebt, dass dann ein Christ hat dann irgendwie ein christliches Gebet gesprochen. Und dann hat aber der Mitarbeiter, der muslimisch war und auch am OP-Tisch stand, gesagt, ich möchte auch noch beten.
Toll.
Also das war ein ganz tolles Erlebnis, weil man sehen kann, es muss nicht immer so sein.
Also die Verfeindung, die besteht nicht und diese Vorurteile bestehen nicht. Aber was ich ja eigentlich erst fragte, ist, wie sieht das für die Frauen aus? Ist es so, dass der Mann seine Genehmigung geben muss, bevor die Frau zum Krankenhaus geht und sowas?
Das weiß ich nicht genau. Ich könnte schon mir vorstellen, dass es so ist. Aber ich habe nicht erlebt, dass ein Mann gesagt hat, bloß weil da ein anderer Mann ist, zum Beispiel in der Abteilung, dass seine Frau nicht behandelt werden darf. Während Afghanistan habe ich das schon erlebt.
Das habe ich auch schon mal gehört, dass es in einigen Ländern so ist.
In Sierra Leone war es kein Problem. Aber es ist schon so, dass die Männer natürlich, ja, die arbeiten irgendwas anderes und so. Und die Frauen haben den Haushalt und die Kinder. Das ist irgendwie keine Frage. Und sie müssen eben Kinder kriegen. Also egal, ob christlich oder muslimisch. Also, ne?
Ja, und vielleicht ist es ja auch so, dass es da zu Hause sehr schön viel zu tun gibt, wenn die Frau schon mehrere Kinder hat vielleicht. Und sie müsste jetzt in Krankenhaus wegen dieser Geburtsschwierigkeit, dass sie dann halt zu Hause ausfällt für eine Zeit. Dass das auch schwierig für die Familie sein kann, ne?
Ja, natürlich ist es so, dass in den Dörfern auch im Grunde genommen Großfamilie ist die Schwester und die Tanten und die Großmutter, aber trotzdem, ne, Man weiß ja auch nicht immer, wie viele Mitglieder von der Familie leben noch. Also wegen Ebola oder wegen anderer Erkrankungen. Ne? Die Lebenserwartung ist ja auch kürzer als in Industrieländern. Aber das ist sicher mit ein Problem.
Sie hörten ein Gespräch mit Dr. Veronika Siebenkotten-Branca, einer deutschen Ärztin, die für Ärzte ohne Grenzen 4 Monate in Sierra Leone verbracht hat und sich dort in einem Krankenhaus in einem regionalen Gebiet um schwangere Frauen und deren Säuglinge gekümmert hat. Sie hatte so viel Spannendes zu berichten, dass unser Gespräch für eine Sendung zu lang wurde. Den Rest ihrer interessanten Ausführungen inklusive einiger Beispiele von den persönlichen Erfahrungen der Ärztin hören wir demnächst in unserem Donnerstagsprogramm wieder hier bei SBS Radio in deutscher Sprache. Und ich bin Trudi Latour.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.